HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Sinn des Schmerzes ist zunächst mal tatsächlich, vor möglichen Gefahren zu warnen. Wir würden ansonsten viele Gefahren überhaupt nicht wahrnehmen und würden dadurch dann mit der Zeit aussterben.
Bleib, Schmerz, bleib! Bleib, Schmerz, bleib!
Nun könnte es durchaus sein, dass solche gefühlsmäßigen Defizite dazu führen, dass sich vielleicht bestimmte Jugendliche über den Schmerz sich wieder ein Stück der körperlichen Sensitivität aneignen und dadurch durchaus angenehme Erfahrungen damit machen.
Bleib, Schmerz, bleib, bleib, erinnere Geist und Leib.
Aber trotzdem kann man sich immer denken, dass dieses Leiden unterwegs irgendwohin ist, dass der Schmerz dazu dient, den Schmerzen dann weiterzubringen.
Es hat sich herausgestellt, dass wenn ich den Schmerz als Gegner betrachte, gegen den ich ankämpfen muss, habe ich einfach schlechtere Karten.
Es zwickt und zwackt immer mehr, denn wir werden, zumindest statistisch gesehen, alle immer älter. Mehr denn je wird Schmerz ein gesellschaftliches Phänomen und nicht selten wird er zum unbeliebten und ungeliebten Begleiter im fortgeschrittenen Alter. 23 Millionen Menschen haben in Deutschland chronische Schmerzen. Aber was ist das eigentlich, Schmerz? Ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, so definiert ihn die Weltschmerzorganisation. Er bleibt ein rein subjektiv erlebtes Phänomen, das sich exakten Messungen entzieht. Gelegentlich hilft die ein oder andere Pille, aber wollen wir mit ihm fertig werden, sollten wir über Alternativen nachdenken. Das tun gerade auch Ärzte, Psychologen, Grundlagenwissenschaftler beim Deutschen Schmerzkongress. Mittlerweile wird ja schon versucht, mit alternativen Methoden wie Meditation und Hypnose für Linderung zu sorgen. Methoden, die in anderen Ländern schon erprobt sind. Wo tut's denn weh? Vom Sinn des Schmerzes haben wir die Sendung überschrieben und wollen nicht nur auf Methoden zur Schmerztherapie schauen, sondern auch fragen, sollten wir uns vielleicht doch von der Illusion der Schmerzfreiheit verabschieden, uns mit dem Schmerz anfreunden, als Motor von Kunst und Kultur, als Grundlage gar vieler Religionen? Klar, leicht gesagt, wenn es einem gerade nicht weh tut. Der Deutsche arrangiert sich nicht so gerne, sondern ballert mit dem Schmerzmittel. Im Schnitt 50 Mal im Jahr. In Indien, dem Mutterland des Yoga, hat man andere Methoden, zumindest neben dem Schmerzmittel, wie Sandra Petersmann berichtet.
Der Körper vibriert, vor allem der Hals. Das alles morgens um 5, auf nüchternem Magen, wenn die Sonne langsam aufgeht. Es geht so früh am Morgen vor allem um Atmung, die befreien und reinigen soll. In einem öffentlichen Park in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi haben sich an diesem Morgen rund 150 Menschen versammelt, um Yoga zu machen. Sie treffen sich fast jeden Morgen im Park.
Yoga is for me it is a way of life.
Yoga, das ist für mich eine Lebensweise. Ich finde durch Yoga meinen inneren Frieden, sagt die tiefenentspannte Lehrerin Rashmi und liefert die Erklärung gleich mit. Wenn dein Om laut vibriert und du die richtigen Atemübungen machst, dann findest du eine Balance zwischen deinem Körper, deinem Verstand und deiner Seele. Und diese Balance, das ist der innere Frieden. Und wer inneren Frieden empfindet, glaubt sie, leidet weniger unter Schmerzen. Rashmi hat keine Schmerzen.
Shanti, Shanti, Shanti.
Der Yogalehrer, der sogenannte Guru der Parkgruppe, hat sich auf Atmungs-Power-Yoga spezialisiert. Der korpulente Mann mit den Bauchringen dehnt sich wie ein Bambusstab. Und um zu beweisen, welche Kräfte man mit Power, Atmungs-Yoga und Meditation freisetzen kann, biegt er eine Eisenstrebe in runde Schleifen, als ob er ein Lasso in der Hand hätte.
Without Yoga, no happiness, no health. No peace of mind.
Ohne Yoga kein Glück, keine Gesundheit, ohne Yoga keinen Seelenfrieden, sagt der Guru und lässt seine Schüler hüpfen und stoßatmen.
Ja.
Er lässt sie auf allen Vieren kriechen und brüllen wie Löwen. Er lässt sie rhythmisch lachen, im Stehen, im Liegen, in wahnsinnig gedehnten Yoga-Posen mit Hohlkreuz- und Bauchfellanspannung. Doch Yoga ist keine indische Gesundheitsmassenbewegung. Die meisten Inder schlucken bei Schmerzen Pillen aus der Apotheke oder vom Quacksalber. In kaum einem anderen Land ist es leichter, ohne Rezept an stärkste Schmerzmittel zu kommen. Antibiotika gehen über die Ladentheke wie Gummibärchen, auch bei leichten Bauchschmerzen oder ein bisschen Husten. Sport zum Erhalt der eigenen Gesundheit oder zur Vorbeugung gegen Schmerzen hat keinen hohen Stellenwert. Pillen sind bequemer, weniger zeitraubend und weniger anstrengend.
Shanti, Shanti, Shanti.
Kaum ist die Sonne aufgegangen, ist die Yogastunde im Park vorbei. Ich bin zu dick und ich bin zu klein. Durch Yoga bin ich gewachsen, ich habe abgenommen und meine Haut ist auch besser geworden, versichert Studentin Mega. Sie ist erst seit ein paar Wochen dabei, will aber durchhalten.
So gehen die Menschen in Indien mit Schmerzen um. Schmerz wird in verschiedenen Kulturen unterschiedlich bewertet und behandelt, vielleicht sogar unterschiedlich empfunden. Dr. Stefanie Eichberg, Medizin- und Wissenschaftshistorikerin am Zentrum für Literatur- und Kulturwissenschaft, beteiligt am Forschungsprojekt Neuropsychoanalyse und Schmerz. Guten Tag, Frau Eichberg.
Guten Tag.
In Indien löst Yoga die Schmerzen, zumindest neben Tabletten. Wie präsent sind denn Yoga oder ähnliche Methoden in der Schmerztherapie hierzulande?
Also so ganz präsent sind sie noch nicht, aber man öffnet sich jetzt zunehmend diesen so einen alternativen Praktiken. Das Interessante ist ja, dass es ja auch in der Neurowissenschaft und in der Medizin mittlerweile genauer unter die Lupe genommen wird, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn Meditierende ihre Körpervorgänge steuern. Ja, also das ist ganz interessant. Meine Forschungspraktikantin versorgt mich da gerade mit sehr interessanten Studien, auch zum Schmerz. Man hat dann untersucht mit bildgebenden Verfahren, was in bestimmten Hirnarealen vor sich geht, wenn Menschen meditieren und wenn ihnen dann Schmerzreize zugefügt werden, wie diese Aktivitäten sich dann verändern. Ja, also das ist unglaublich spannend. Also es gibt natürlich verschiedene Meditationstechniken. Einmal schaffen es Meditierende, die Aufmerksamkeit vom Schmerz wegzulenken und ihn dadurch zu dämpfen. Andere deuten ihn einfach um, sodass dieser emotionale, evaluative Aspekt vom Schmerz einfach ausgeblendet wird, sodass sie den Schmerz schon noch wahrnehmen, aber er ist eben nicht mehr unangenehm. Und die Medizin und die Neurowissenschaften sind da sehr interessiert dran, denn wenn man das knacken kann auf der molekularen Ebene oder auf der hirnanatomischen Ebene, bekommt man einen Schlüssel in die Hand, indem man praktisch auf ein körpereigenes Arsenal zugreifen kann, um seine Schmerzen zu dämpfen.
Möglicherweise, ja, ohne Nebenwirkungen dann.
Ohne Nebenwirkungen, ne? Die ganze Pharmakologie wäre dann obsolet, ja.
Wenn man denn, Frau Eichberg, messen kann, wie zum Beispiel eben in der Meditation sich was im Hirn verändert, kann man denn auch den Schmerz im Hirn messen?
Ja, das ist natürlich die Frage. Das ist generell die Frage mit bildgebenden Verfahren. Was sieht man eigentlich? Ne? Also zwischen dem, was da am Monitor aufflackert, das Hirnareal, was dann plötzlich aktiv wird oder eben bunt aufflackert und die Korrelation damit, was derjenige gerade sagt, was für Schmerzen er empfindet, das ist natürlich eine riesen Interpretationslücke, die man erstmal füllen muss. Also nur, dass da jetzt ein Hirnareal aufflackert, nützt ja demjenigen mit Schmerzen auch nicht. Ne? Also es wird aber natürlich schon als Beweis gesehen, wenn da was aufflackert.
Da kommt ein Reiz an zumindest.
Genau. Also das ist natürlich die Frage. Also messen, was lässt sich da messen? Ne? Man kann das beobachten, dass da was passiert im Gehirn, aber so richtig die Intensität oder das eigene subjektive Erleben lässt sich dadurch natürlich nicht darstellen.
Hängt ja vielleicht auch mit einer eigenen Bewertung zusammen. Also ein Geburtsschmerz kann ich anders einordnen als einen Verletzungsschmerz vielleicht.
Das ist genau der Schlüssel. Ne, der Kontext, die eigene Bewertung, die moduliert das eigene Schmerzerleben. Das ist genau der Unterschied, ja.
Es ist ja so, dass Schmerz gemeinhin auch heute, aber historisch immer schon auch als Warnsignal gesehen wurde, als Mittel zur Diagnostik. Hat sich das verändert?
Also einerseits nein, wenn man Schmerzen hat, dann wird immer noch der Fokus auf den Körper, auf das Körperteil gelegt, das gerade schmerzt, und dann wird geguckt, ob da eine Läsion ist, ob da eine Verletzung stattgefunden hat, und es schützt uns ja auch im Alltag, ne? Das ist ja die Erfahrung im Umgang mit Schmerz, wenn man sich schneidet oder eine heiße Herdplatte anfasst, aber Ja, also es wird zunehmend auch anerkannt, dass der Schmerz eben nicht nur aus dem Wundschmerz besteht, aus dem, was da im Körper gerade vor sich geht, sondern dass es eben gerade auch eine emotionale Komponente hat und eine kognitive Komponente. Und dass wir den Schmerz, dass er sich verstärken kann, wenn wir Angst haben oder wenn wir uns hilflos fühlen, wenn wir uns vom Schmerz übermannt fühlen.
Uns darauf oder konzentrieren.
Ja, ob wir ihn im Kontext auch wenn wir wissen, woher der Schmerz kommt und wir wissen, der geht gleich vorbei, dann ist der Schmerz auch nicht so intensiv, als wenn er plötzlich aus dem Nichts herauskommt und lange andauert.
Das, was Sie jetzt erzählen, könnte natürlich auch mit dem, was ich Sie eigentlich noch fragen wollte, zusammengeführt werden. Denn es ist ja so, dass aktuell der Schmerz ein Riesenthema ist. Nicht nur, weil die Menschen immer älter werden, aber die Zahl der Patienten mit chronischen Schmerzen hat sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt, kann man lesen. Ja. Heißt das denn, dass vielleicht der Schmerz auch früher anders empfunden wurde?
Ja, das ist natürlich aus historischer Sicht eine der interessantesten Fragen. Und ich denke schon, dass unsere Einstellung zum Schmerz sich zumindest dahingehend geändert hat, dass wir sofort auf Abwehr gehen. Ne? Also das ist ja so dieses Paradox, dass wir jetzt ein riesen pharmakologisches Arsenal haben. Wir haben mehr als je zuvor so viele Möglichkeiten, den Schmerz zu dämpfen oder abzuschalten. Und trotzdem steigt die Zahl der chronisch Schmerzkranken an. Ja? Und da ist natürlich immer so die Debatte, liegt das daran, dass wir den Schmerz einfach nicht mehr als Teil unseres Lebens verstehen, dass wir bei dem kleinsten Schmerz schon das Gefühl haben, das muss sofort weg, und wenn der nicht sofort weggeht, dass wir dann in so einen Kreislauf geraten, wo er dann vielleicht auch chronisch wird. Man weiß es nicht, ja. Also, aber es ist natürlich schon die Frage, wenn der Schmerz so leicht abzuschalten ist, dann ist er paradoxerweise auch schlechter auszuhalten, wenn er mal da ist.
Ist er denn vielleicht auch zu trainieren? Also kann man wie Muskeln sagen, ich füge mir jetzt einfach regelmäßig eine bestimmte Dosis Schmerz zu und dann merke ich es irgendwann nicht mehr?
Ja, das weiß ich eben nicht, ob das so hinhaut. Das kann ich mir eigentlich wenig vorstellen, weil Schmerz ist ja etwas, was man sich so nicht zufügen wollen würde. Ne? Und das ist ja, man muss ja auch darüber reden, was für eine Art von Schmerz hat man. Wenn man sich in den Finger schneidet, ist es was anderes, als wenn man irgendwie eine Neuropathie hat. Inwiefern man sich da vorbereiten kann, ob man das trainieren kann. Was man trainieren kann, ist vielleicht, und das ist ja gerade, was eben mit der Meditation zusammenhängt, dass man die Einstellung gegenüber dem Schmerz vielleicht irgendwie lockert oder ändert, den Schmerz umdeutet für sich. Das zu trainieren würde vielleicht mehr Sinn machen für einen chronisch Schmerzkranken. Und das wird ja auch schon praktiziert in Schmerzkliniken. Da wird dann weniger gesagt, wir versuchen jetzt den Schmerz abzustellen, sondern sie versuchen die Einstellung des Patienten dahingehend zu bewegen, dass er es akzeptiert und Kontrolle bekommt über sein Denken. Und dann automatisch geht auch der Schmerz ein bisschen runter.
Wie man Schmerz messen kann oder auch nicht und wie historisch betrachtet der Umgang mit Schmerz sich verändert hat, Dr. Stefanie Eichberg, Medizin- und Wissenschaftshistorikerin. Ganz herzlichen Dank. Wo tut's denn weh? Vom Sinn des Schmerzes, der Tag in HR2 Kultur.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
Auch Johnny Cash tut's weh, oder besser, er tut sich weh, um sich zu spüren. Cashs Coverversion des Stückes war sehr viel erfolgreicher als das Original von Trent Reznor. Der hatte eigentlich die Schmerzen und den Song geschrieben. Kunstwerke entstehen unter Schmerzen, gegen Schmerzen, und Kunst setzt sich auseinander mit den Schmerzen in der Kreativität. Mit dieser Perspektive hat Thomas Mann auf Friedrich Schiller geblickt. In seiner Erzählung »Die schwere Stunde« schaut er Schiller beim nächtlichen Grübeln mitten in einer schweren, schmerzvollen Schaffenskrise zu.
Das war ein besonderer und unheimlicher Schnupfen, der ihn fast nie völlig verließ. Seine Augenlider waren entflammt und die Ränder seiner Nasenlöcher ganz wund davon. Und in Kopf und Gliedern lag dieser Schnupfen ihm wie eine schwere, schmerzliche Trunkenheit. Oder war an all der Schlaffheit und Schwere das leidige Zimmer gewahrsam schuld, das der Arzt nun schon wieder seit Wochen über ihn verhängt hielt? Gott wusste, ob er wohl daran tat. Der ewige Katarrh und die Krämpfe in Brust und Unterleib mochten es nötig machen. Und schlechtes Wetter war über Jena. Seit Wochen. Das war richtiges, ein miserables und hassenswertes Wetter. Aber gut war sie nicht, diese enge Gefangenschaft. Nicht gut für die Gedanken und den Rhythmus des Blutes, aus dem die Gedanken kamen. Er stand am Ofen und blickte mit einem raschen und schmerzlich angestrengten Blinzeln hinüber zu dem Werk, von dem er geflohen war. Dieser Last, diesem Druck, dieser Gewissensqual, dieser furchtbaren Aufgabe, die sein Stolz und sein Elend, sein Himmel und seine Verdammnis war. Es schleppte sich, es stockte, es stand schon wieder. Das Wetter war schuld und sein Katarrh und seine Müdigkeit. Oder das Werk, die Arbeit selbst, die eine unglückselige und der Verzweiflung geweihte Empfängnis war. Die kleine Tasse stand auf dem Tischchen, wenn sie ihm über das Hemmnis hülfe. Nein, nein, nicht mehr. Nicht der Arzt nur, auch ein zweiter, noch ein ansehnlicherer, hatte ihn dergleichen behutsam widerraten. Der andere, der dort in Weimar, den er mit einer sehnsüchtigen Feindschaft liebte. Der war weise, der wusste zu leben, zu schaffen, misshandelte sich nicht, er war voller Rücksicht gegen sich selbst. Das Gewissen, wie laut sein Gewissen schrie. Er hatte gesündigt, sich versündigt gegen sich selbst in all den Jahren, gegen das zarte Instrument seines Körpers. Die Ausschweifungen seines Jugendmutes, die durchwachten Nächte, die Tage in tabakrauchiger Stubenluft, die Rauschmittel, mit denen er sich zur Arbeit gestachelt, der Schmerz, wie das Wort ihm die Brust weitete. Glauben, an den Schmerz glauben können. Sein Blick schwang sich zum Manuskript hinüber und seine Arme verschränkten sich fester über der Brust. Das Talent selbst, war es nicht Schmerz? Und wenn das dort, das unselige Werk, ihn leiden machte, war es nicht in der Ordnung so und fast schon ein gutes Zeichen? Und wieder, wie stets in tiefer Unruhe, mit Hast und Eifer, fühlte er die Arbeit in sich beginnen, die diesem Gedanken folgte, das eigene Wesen und Künstlertum gegen das des anderen zu behaupten und abzugrenzen. Nicht grübeln, nicht ins Chaos hinabsteigen, sich wenigstens nicht dort aufhalten, sondern aus dem Chaos, welches die Fülle ist, ans Licht emporheben, was fähig und reif ist, Form zu gewinnen. Nicht grübeln, arbeiten, begrenzen, ausschalten, gestalten, fertig werden. Und es wurde fertig, das Leidenswerk. Es wurde vielleicht nicht gut, aber es wurde fertig. Und als es fertig war, siehe, da war es auch gut.
Das Talent selbst, war es nicht Schmerz? Da hat einer mit den Folgen zweifelhaften Verhaltens zu kämpfen. Er kämpft gegen den Schmerz und um sein Werk. Kunst entsteht in Auseinandersetzung mit dem Schmerz. Und es wurde fertig, das Leidenswerk, und dabei gut. So über Friedrich Schiller zu lesen bei Thomas Mann. Jochen Hörisch, Medienwissenschaftler und Germanist an der Uni Mannheim. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Der Kampf gegen den Schmerz, gegen das Leid, kann Motor, Antriebskraft sein für Kunst und Literatur. Was bringt denn der Schmerz dem Dichter?
Er bringt ihm die entscheidende Einsicht. Schmerzen sind ein Signal, dass irgendetwas anders läuft, als man es bislang wahrgenommen hat. Da ist ein Problem, da ist eine pathologische Quelle. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass das schöne Wort Passion einen Doppelsinn hat. Es meint das außerordentliche Leiden, etwa die Passion Christi. Es meint aber auch die Leidenschaft. Die Leidenschaft, mit der man etwa um den Sinn des Lebens, um eine große Liebe, um ein ganz großes Ereignis, das einen beglückt, kämpft. Und deshalb diese enge, enge Koppelung, wer sich auf Schmerz einlässt und den Schmerz nicht verdrängt, hofft auf eine ganz, ganz große Leidenschaft mit dem Leben, mit dem Sein, mit dem Dasein selbst.
Hermann Nitsch, der Künstler, der sich auch in seiner Kunst mit Schmerz beschäftigt, hat gesagt, Schmerz ist Bedingung von Schöpfung und Freude. Das klingt ja fast so, als wäre alles, was ohne Schmerz entsteht, vielleicht seicht und leicht.
Ja, wer Schmerz empfindet und deshalb ein Werk schafft, pfuscht er dem lieben Gott in die Hand und sagt, du hast irgendetwas nicht ganz richtig gemacht, also muss ich meinerseits etwas generieren. Das Wort Genie meint ja nichts anderes als denjenigen, der der göttlichen Genesis, die misslungen ist, eine neue Genesis, eine neue Schöpfung entgegensetzt. Und auch insofern ist natürlich der Schmerz die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass es großartige Kunst gibt, die immer in Konkurrenz zum lieben Gott steht, der sich sagen lassen muss, altes Theodizee-Problem, wenn du wirklich allmächtig und gütig bist, warum stirbt er an Krebs, warum gibt es Kriege und dergleichen Fragen mehr, die sind ja durchgehechelt, aber nicht beantwortet. Und jedes einzelne Kunstwerk, das zu einer gewissen Form aufläuft, versucht eine Antwort auf die Theodizee-Frage und weiß, ohne Schmerz gäbe es mich nicht, dieses Kunstwerk wäre nicht vorhanden.
Und manche setzen sich auch direkt mit dem Schmerz auseinander. In der Literatur natürlich gibt es in der klassischen Literatur Beispiele, aber auch in der zeitgenössischen, wo Krankheit in den Mittelpunkt eines Werks gerückt wird oder das Leid, nicht nur das Herz Leid.
Nun ja, Herz und Schmerz reimt sich aufeinander und das nicht erst seit Werthers Leiden. Das ist ja der bislang erfolgreichste deutschsprachige Roman und der hat es eben schon im Titel. Und er spielt eben auch mit dem Doppelsinn des Wortes Leiden, Leidenschaft, Passion. Aber denken wir an den Zauberberg oder an Kafkas Strafkolonie, ein sehr sadomasochistischer Text, wo auf einmal erhellend die große Einsicht, was ihm da in den Rücken eingezeichnet wird, den Verurteilten ergreift. Oder Gottfried Benn, Krebsbaracke, und von Gottfried Benn stammen dann ja auch die wunderbaren Zeilen, zu viel gelitten und zu viel gewusst. Also auch Gottfried Benn sieht eine ganz, ganz enge Koppelung zwischen dem Wissen und dem Leiden und dem Schmerz. Vom Psychoanalytiker Rudolf Heinz gibt es das schöne Wort von der Pathognostik. Also welche Einsicht ist im Pathos, ist im Leiden angelegt? Und um dieses Problem kreisen, glaube ich, die wirklich geglückten großen Kunstwerke.
Der Künstler arbeitet damit, der Dichter auch, Herr Hörisch, aber wir lesen es oder wir gucken es uns an im Theater, auf der Opernbühne, vielleicht auch im Film. Was fasziniert denn an diesem Leid des anderen oder vielleicht auch am Umgang des anderen damit?
Ich glaube, die Frage kann man präzise beantworten, dass das Leid des anderen, dass man sich literarisch oder ästhetisch in einer Kunstausstellung, in der Oper, wenn man eine leidenschaftliche Musik hört, die Appassionata, dass man sich damit ein Immunsystem stärkt. Kunst ist so eine Art Impfsystem. Es ist übrigens auffällig, wie intensiv die Literaturszene auf die Entdeckung der Wirkungen von Impfungen reagiert. Und ich glaube, man kann das ganze neuere Literatursystem, möglicherweise auch das ältere, begreifen, als so eine Art Immunisierungssystem. Wir schauen uns stellvertretend die Leiden anderer an. Das ist die Impfung, die wir immer gerade noch ertragen. Daran sterben wir nicht. Wir können ein bisschen mitfiebern, aber wir schützen uns dadurch gegen die ganz großen Leiden, die wir sozusagen auf die andere Seite dann projizieren können, auslagern können. Und wir haben dann das seltsame, etwas gespenstische Glück der Überlebenden. Haufenweise Tote auf der Opernbühne. Aber ich höre mir das an, Isoldes Liebestod, Brangäne sieht das noch und stirbt dann hinterher. Oder Brünnhilde eben, da wird gelitten bis zum Äußersten. Ich überlebe das und das ist die große, große strahlende Freude, die gerade von ganz dunkel gefärbter Kunst ausgeht.
Ich überlebe es, aber ich kann ja sogar mitleiden. Ich kann die ein oder andere Träne vergießen und vielleicht reinige ich das dann innerlich auch, mein Leid.
Das ist die alte Katharsis-Theorie. Immer noch die Frage, versteht man Katharsis als Reinigung von allen Leiden und pathologischen Erfahrungen oder ist es die Reinigung des Leidens? Das Leiden bleibt, aber es hat sozusagen einen reinigenden, einen mich einigermaßen heilenden Effekt. Ich bin krank, aber habe gelernt, mit dieser Krankheit umzugehen und sie möglicherweise sogar als eine Produktivkraft zu begreifen. Es ist ja erstaunlich, dass es Leute gibt, die, ohne zynisch zu sein, sagen, Gott sei Dank bin ich krebskrank geworden. Erst jetzt weiß ich, was das Leben wert ist und erst jetzt wird richtig gelebt.
Wie die Kunst und die Darstellung von Schmerz uns immun macht, auch gegen den Schmerz. Und wie der Schmerz Künstler inspiriert und Motor von Kultur und Kunst ist, Jochen Hörisch, Medienwissenschaftler und Germanist an der Uni Mannheim. Herzlichen Dank. Wo tut's denn weh? Vom Sinn des Schmerzes, der Tag in HR2 Kultur. Wenn man Glück hat, ist der Schmerz kurz.
Kurz ist der Schmerz, der Schmerz.
Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude, von Freud und Leid singt dieser Kanontext von Schiller, Musik von Beethoven. Wie aus Leid, sprich Schmerz, wieder Freud werden kann, davon haben wir jetzt schon einiges gehört. In Deutschland, darüber sprechen wir gleich genauer, wird zur Schmerzbehandlung gerne, sehr gerne zum Schmerzmittel gegriffen. Die Inder verbiegen ihre Körper mit Yoga und die Chinesen, wie könnte es anders sein, bringen die Akupunkturnadel in Stellung, wie Axel Dorloff berichtet.
Die bedeutendste Therapieform der traditionellen chinesischen Medizin gegen physische Schmerzen ist die Akupunktur. Der Schwerpunkt der Akupunkturbehandlung liegt auf Schmerzen aller Art. Li Tian ist Leiter einer Klinik für traditionelle chinesische Medizin. Wir behandeln viele Patienten mit chronischen Schmerzen. Das umfasst Kopfschmerzen und Migräne, Tennisellbogen, Nacken- und Schulterschmerzen, Rheuma und Arthrosen, Rückenschmerzen und Nervenschmerzen. Für all das nutzen wir die Akupunktur. Bei der Akupunktur werden bestimmte Punkte der Haut, die auf gedachten Linien, sogenannten Meridianen liegen, gereizt, um einen blockierten Energiefluss aufzulösen und dadurch Krankheiten und Beschwerden zu heilen. Die Stimulation erfolgt durch das Einstechen von dünnen Nadeln. Wenn Leute Schmerzen verspüren, sind das nach traditioneller chinesischer Medizin Blockaden in unserem Körper, die auf unsere Nerven drücken und den Schmerz auslösen. Unser Job ist es, die Blockade zu lösen. Ich sage, mehr Blockaden, mehr Schmerz, weniger Blockaden, weniger Schmerz, keine Blockaden, keinen Schmerz. Das ist die Übersetzung einer chinesischen medizinischen Weisheit. Die traditionelle chinesische Medizin folgt seit mehr als 2000 Jahren einem sogenannten ganzheitlichen Ansatz, um Krankheiten zu diagnostizieren und zu heilen. Zur Heilung wird versucht, die Wurzel der Krankheit zu finden und das Ungleichgewicht in Körper und Geist auszugleichen. Die Akupunktur gilt dabei als erfolgreiche Schmerztherapie. Shen Weidong wendet die Akupunktur im Shuguang-Krankenhaus in Shanghai an. Wir nutzen Akupunktur, um Schmerzen zu kontrollieren und haben damit Erfolg. Wir hatten gerade einen Patienten, der unerträgliche Schmerzen nach einer Operation hatte. Immer, wenn er sich irgendwie bewegt hat. 10 Minuten, nachdem wir ihn mit Akupunktur behandelt haben, hat sich sein Schmerz gelöst. Eine Behandlung hatte einen Effekt von nachmittags bis zum nächsten Morgen. Auch nach westlichen Studien ist die Wirksamkeit der Akupunktur, zum Beispiel bei Kniegelenkarthrose, Rückenschmerzen oder Tennisellbogen, eindeutig belegt. Bei Kopfschmerzen und Nackenschmerzen gibt es positive Hinweise, ein endgültiger Wirksamkeitsnachweis fehlt aber. Für Depressionen oder Geburtsschmerzen und vieles andere gilt die Wirksamkeit als nicht nachgewiesen. Vertreter der traditionellen chinesischen Medizin sehen das naturgemäß anders.
Also einiges geht auf jeden Fall. Axel Dorloff über Schmerztherapie in China. Die Nadel soll es richten. Der durchschnittliche Deutsche schluckt 50 Schmerztabletten pro Jahr. 2,3 Milliarden Euro gaben die Deutschen selbst und ihre Krankenversicherungen im letzten Jahr für Schmerzmittel aus. Professor Esther Pogatzki-Zahn, Anästhesistin und Schmerzforscherin an der Uni Münster und Tagungspräsidentin des Deutschen Schmerzkongresses, der zurzeit in Mannheim läuft. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
23 Millionen Menschen in Deutschland mit chronischen Schmerzen. Die Zahl der Schmerzpatienten steigt in einer alternden Gesellschaft. Scheint logisch, damit in Deutschland auch der Verbrauch von Schmerzmedikamenten. Ist das für Sie eine logische Folge oder Grund zur Sorge?
Ja, das sehen wir auch so, genau wie Sie das dargestellt haben. Wir sehen das schon als problematisch an und wir müssen das natürlich differenzieren. Das heißt, wir sehen es kritisch an, dass man, wenn man Schmerzen hat, erstmal zur Schmerztablette greift und häufig natürlich auch selber, ohne überhaupt einen Arzt konsultiert zu haben. Vor allem, wenn man das länger tut, dann kann es kritisch werden.
Wie denn kritisch? Was ist genau das Gefährliche daran?
Schmerzmittel haben wie alle Medikamente Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen sind abhängig davon, welche Risiken ein Patient hat. Sie haben schon gerade angesprochen, die ältere Bevölkerung, die natürlich auch, da sie älter ist, einige andere Begleiterkrankungen hat, andere Medikamente einnimmt. Es kann zu Wechselwirkungen kommen, es kann zu Schädigungen kommen, vor allem bei chronischer Einnahme, zum Beispiel wenn man nicht steroidale Antiphlogistika nimmt, an der Niere oder an anderen Organsystemen. Das ist nicht unkritisch. Deswegen vor allem bei längerer Einnahme Hände weg von der Selbstmedikation.
Das heißt immerhin zum Arzt?
Auch das ist natürlich eine gute Frage. Wann konsultiere ich einen Arzt und welchen Arzt konsultiere ich, wenn ich Schmerzen habe? Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass man einen Arzt dann konsultiert, wenn die Schmerzen nicht besser werden. Und zuerst sollte man natürlich einen Arzt konsultieren, den man wie einen Hausarzt kennt und der einen selber kennt. Und wenn das Problem dramatischer und länger anhaltender wird, muss man sich natürlich auch an einen Spezialisten wenden.
Jetzt ist das Motto des diesjährigen Schmerzkongresses, Frau Pogatzki-Zahn, Umdenken erwünscht. Wohin denken Sie? Meinen Sie auch genau das, also weg von der Selbstmedikation?
Ja, das ist ein guter Punkt. Und Sie hatten ja gerade einen Beitrag zur Akupunktur, also zur nicht-medikamentösen Schmerztherapie in anderen Ländern und Kontinenten. Und auch genau so oder sehr ähnlich sehen wir hier in Deutschland, dass die Medizin mit ihren Medikamenten nicht alles ist. Und das sehen wir eigentlich schon als Schmerzmediziner seit einigen Jahren. Das Umdenken, was wir im Moment fordern, ist, dass wir eine Medizin fordern für die Schmerztherapie, die sich aus vielen Komponenten zusammensetzt. Die Medikation kann, muss aber nicht ein Teil dieser Therapie sein, sondern es ist eine, wir nennen es multimodale Schmerztherapie. Also da ziehen viele Komponenten an verschiedenen Fäden. Und das muss natürlich sehr gut koordiniert werden. Und da möchten wir, dass das Umdenken in die Richtung Interdisziplinarität geht. Also verschiedene Disziplinen arbeiten zusammen, um den Schmerzpatienten zu helfen.
Wie genau könnte das denn aussehen? Sie diskutieren das ja jetzt auch auf dem Kongress. Also wenn man sich jetzt einen Schmerzpatienten vorstellt, wie würde dieses interdisziplinäre Wirken aussehen können?
Ja, wir glauben, dass ein Stufenkonzept sehr wirksam sein kann. Also nehmen wir mal an, einen Patienten, der schon sehr lange betroffen ist, das ist natürlich dann das Maximum, was wir sehen mit 10, 20 Jahren Schmerzen, Schmerzerfahrungen. Das sind Patienten, die brauchen eine ganz komplexe Schmerztherapie. Da sehen wir schon, dass eine stationäre oder zumindest teilstationäre Aufnahme dieses Patienten in ein wirklich gutes Konzept der Schmerztherapie absolut notwendig ist. Das muss aber nicht bei jedem Patienten so sein. Und deswegen fordern wir, dass wir Stufenkonzepte haben für die Patienten, die ein Maximalkonzept brauchen. Patienten, die vielleicht noch nicht so lange erkrankt sind, aber ein großes Risiko haben, lange Zeit zu chronifizieren, wenn man nicht früh etwas tut. Da würden wir gerne früh ansetzen und diese Patienten früh integrieren in Behandlungskonzepte, die eben noch nicht so invasiv und noch nicht so lang andauernd sind, aber eben auch sehr effektiv sein können.
Aber das Interdisziplinäre würde dann quasi in so einem stationären Aufenthalt erkundet. Was hilft genau diesem Patient, also ganz individuell, die Mischung zwischen Schmerzmittel und was auch immer?
Genau, und da haben wir als Schmerzgesellschaft auch schon in den letzten 2 Jahren sehr schön definiert in Deutschland, was wir glauben, was notwendig ist. Und ich kann mal so ein paar Stichpunkte geben und das verdeutlicht vielleicht auch, wie Interdisziplinarität abläuft. Das ist natürlich, zum einen sind das verschiedene Professionen von Ärzten, das sind Neurologen, das sind Orthopäden, das sind Anästhesisten, die Schmerztherapie häufig betreiben. Das sind aber auch Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, das sind Ergotherapeuten, die je nachdem, wie sich der Patient individuell darstellt, hinzugezogen werden.
Jetzt ist aber auch, Frau Pogatzki-Zahn, natürlich das ein Riesenmarkt. Die Pharmaindustrie, für die ist das eine Geldmaschine. Die Wirkstoffe, die Grundlagen der Medikamente sind seit Jahrzehnten die gleichen. Und der Absatz steigt quasi von alleine, weil ja die Kundschaft mehr oder weniger vor die Apotheke gespült wird. Wie unabhängig können Sie denn da als Forscher und Ärzte sein und sagen so, und jetzt machen wir das interdisziplinär?
Also wir versuchen komplett unabhängig zu sein und unsere Meinung aus der Evidenz herauszuziehen und nicht aus dem, was uns Pharmafirmen versuchen zu indoktrinieren. Aber ich glaube ganz ehrlich, und da müssen wir auch ganz vorsichtig sein, Pharmafirmen sind auch nicht immer schlecht. Sie generieren Medikamente, die wir brauchen und wir sehen heute, dass wir auch noch deutlich bessere Medikamente brauchen, als wir es im Moment haben. Das heißt, wir stehen auch mit Pharmafirmen im Gespräch, aber das heißt nicht, dass wir das tun, was Pharmafirmen von uns fordern oder was andere glauben, Pharmafirmen fordern von uns. Das heißt, wir nutzen Schmerzmittel in bestimmten Phasen und bei bestimmten Patienten schon sehr wohl aus, aber gezielt und durch einen Arzt immer wieder begleitet. Das heißt, wir setzen auch zum Beispiel starke Schmerzmedikamente immer wieder ab, um zu schauen, ob der Patient davon noch profitiert oder ob er sie gar nicht mehr braucht. Und das ist der entscheidende Punkt.
Interdisziplinarität ist die Zukunft. Stand der Forschung und der Diskussion auf dem Deutschen Schmerzkongress von Professor Esther Pogatzki-Zahn, Schmerzforscherin an der Uni Münster. Ganz herzlichen Dank.
Migräne, Migräne, bekämpfen wir doch am allerbesten mit Thomapyrin. Migräne, Migräne, bekämpfen wir doch am allerbesten mit Thomapyrin.
Sogar die Eskimos
und die Chinesen,
die sind beim bloßen Anblick
schon genesen.
Migräne, Migräne, bekämpfen wir doch am allerbesten mit Thomapyrin.
Man empfiehlt.
Zucker!
Dann empfiehlt der Papst seine Familie.
Zucker! Bitte
klappt doch wieder mit dem Nachbarn.
Zucker! Aspirin plus C.
Die Röttger Monotones sind wenig interdisziplinär unterwegs. Wo tut's denn weh? Vom Sinn des Schmerzes der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir viel gesprochen darüber, was man über den Schmerz weiß, eigentlich ziemlich wenig, und was man dagegen tun kann, eigentlich ziemlich viel, von Medikamenten über Sport, Bewegung, Entspannung bis Akupunktur. Jetzt kommen wir zu einer anderen Ebene des Schmerzes, zu dem Schmerz, der anderen zugefügt wird. Bevor ich gleich mit einem Künstler spreche, der den Schmerz aus der virtuellen Welt bewusst körperlich erfahrbar macht, wenden wir uns dem Schmerz der Tiere zu. Aber haben sie wirklich Schmerzen, wenn sie Dinge erleben, die bei uns zu Schmerzen führen würden? Was man darüber weiß, fasst Karl-Heinz Wellmann zusammen.
Schmerz ist ein Warnsignal. Eine schmerzende Handfläche hat mich zum Beispiel im Alter von 4 oder 5 Jahren gelehrt, und dieser klassische Fall ist jetzt nicht erfunden, elektrische Herdplatten zu meiden, wenn darauf gekocht worden ist. Was allerdings kaum je bedacht wird, mein Schmerz entstand nicht, um bei diesem Beispiel zu bleiben, an der verbrannten Hand. Schmerz entsteht im Gehirn, in der Zentrale, nicht in der Peripherie. An der Peripherie, in der zu heiß gewordenen Handfläche oder am gestoßenen Schienbein, da werden bloß Nervenenden gereizt, die in der Haut liegen. Die senden daraufhin elektrische Signale aus. Die tun nicht weh. Die elektrischen Signale gelangen über diverse Nervenfasern zum Rückenmark. Auch das merkt man nicht. Vom Rückenmark geht's ins Gehirn, über die Filterstation Thalamus zum sensorischen Kortex. Wenn das Signal hier angekommen ist, in der Großhirnrinde, dann erst nehmen wir den Schmerz wahr. Das Signal geht aber auch noch auf einer zweiten Nervenbahn hin zum Hirnstamm. Dort angekommen erhöht sich unser Herzschlag. Es kommt womöglich zu einem Schweißausbruch. Und noch eine dritte Bahn gibt es hinein ins Mittelhirn, zum sogenannten limbischen System. Das erzeugt unsere Emotionen. Das Schmerzempfinden wird als unangenehm erlebt. Deshalb vermeiden wir Handlungen, die schmerzhaft sind. Jedenfalls meistens. Man kann bekanntlich auch Lust am Schmerz empfinden. Schmerz ist also ein wichtiges Produkt unseres Nervensystems oder anders gesagt ein Schutzmechanismus, der im Verlauf unserer Stammesgeschichte durch Evolution entstanden ist. Unsere nächsten Verwandten, die großen Menschenaffen, besitzen ein recht ähnliches Nervensystem wie wir und sie haben daher vermutlich ähnliche Empfindungen wie wir. Bei anderen Tierarten kann man da nicht so sicher sein, denn die haben sich alle über Millionen von Jahren getrennt von uns entwickelt. Zum Beispiel der Regenwurm. Der windet sich, wenn er beim Umgraben verletzt wird. Aber ihm fehlt etwas Vergleichbares wie unser limbisches System. Er hat also gewiss keine Gefühle wie wir. Eindrucksvoll ist auch das Beispiel der Nacktmulle. Streicht man ihnen Chili-Pfeffer auf die Haut, dann senden ihre Nervenenden Signale ans Gehirn. Diese Signale werden im Gehirn aber ganz anders verarbeitet als bei uns. Der Nacktmull reagiert schlichtweg überhaupt nicht. Oder eine Maus, wenn die von anderen Mäusen gebissen wird, dann quiekt sie laut. Aber selbst eine großflächig verbissene Maus, egal ob im Freiland oder in der Tierhaltung, sie zeigt in aller Regel kein Verhalten, das von dem der unbeschädigten Tiere abweicht. Sie reagiert auf Verletzungen, aber dass sie darunter leidet, dass ihr Gehirn ein Schmerzempfinden erzeugt, das ist jedenfalls an ihrem Verhalten nicht ablesbar. Andererseits zeigen Hunde sehr deutlich, dass etwas nicht stimmt, wenn sie sich zum Beispiel ihre Pfote verletzt haben. Sie haben gewiss ein Schmerzempfinden, aber ob es mit unserem auch nur annähernd vergleichbar ist, das wissen wir nicht. In die Hundeseele hineinblicken kann niemand bisher. Und das gilt für alle Tiere. Schmerz ist nun einmal ein Produkt des Nervensystems und das hat sich im Verlauf der Evolution von Tierart zu Tierart unterschiedlich entwickelt. Kurzerhand von uns auf andere Arten zu schließen, ist daher unangebracht. Eine sichtbare Reaktion bedeutet nämlich keineswegs, dass sie von einer ähnlichen Emotion begleitet wird, wie wir Menschen sie erleben.
Karl-Heinz Wellmann über das, was wir vom Schmerzempfinden der Tiere wissen. Schmerz, Emotion, Reaktion. Mit diesem Spannungsfeld spielt die Pain Station. Der Künstler Tilman Reif lässt zusammen mit Volker Morave in einer Installation Menschen bewusst den Schmerz empfinden. Guten Tag, Herr Reif.
Guten Abend.
Pain Station heißt diese erste Installation von Ihnen von 2001, die Sie dem Folter-Mau-Mau nachempfunden haben, bei dem der Verlierer auf die Finger kriegt. Wie funktioniert denn Ihre Schmerzinstallation?
Ja, das Prinzip ist relativ einfach. Man spielt dieses uralte Computerspiel Pong oder auch Balkentennis, wo man sich gegenübersteht und einfach so einen weißen quadratischen Ball hin und her schlägt. Und wir haben das dahingehend erweitert, dass wenn man den Ball verpasst, dann wird man mit Schmerzen bestraft. Und das Spiel geht eigentlich so lange, bis einer der beiden Spieler aufgibt und quasi das Handtuch wirft.
Und wie funktioniert das Bestrafen mit Schmerz?
Ja, während des Spieles muss man seine Hand auf die sogenannte Pain Execution Unit legen. Das ist so eine Metallfläche mit zwei Knöpfen. Und diese Knöpfe muss man gedrückt halten. Und während man die Hand eben auf dieser Fläche hält, wird man mit Stromstößen, kleinen Peitschenhieben und Hitze von unten quasi malträtiert, so lange, bis man das eben nicht mehr aushält.
Jetzt könnte man sagen, diese zwei Künstler sind offensichtlich irgendwie leicht sadistisch veranlagt. Was ging Ihnen denn da durch den Kopf, als Sie das entwickelt haben?
Ja, das war einfach so eine Entwicklung, die während des Studiums an der Kunsthochschule passiert ist, mehr oder weniger. Es war ja damals so das Thema Game Art auch relativ groß und wir wollten auch was mit Spiel machen und fanden aber so klassische Computerspiele immer relativ langweilig und dachten, wir müssen da irgendwie was mehr machen, wir müssen den Körper wieder stärker in die Interaktion mit dem Computer mit einbeziehen. Und so kamen wir dann darauf eigentlich, ja, warum soll der nicht mal auch zurückschlagen, der Computer, weil die meisten Leute spielen ja viele Ballerspiele und bleiben aber selber quasi ohne Konsequenz. Und da dachten wir, das ist doch sicherlich eine ganz interessante Erweiterung.
Das heißt, man kann dann auch in so einen Wettkampf gehen, wer hält mehr aus. Jetzt könnte man sich aber auch daneben stellen, das als Kunstwerk betrachten und nicht damit spielen. Wie gehen denn die Leute damit um?
Ja, das ist eigentlich sehr interessant zu beobachten, dass auch das Werk sich selber inszeniert eigentlich beim Spiel. Die Leute befinden sich halt auch in diesem Spannungsfeld, wie man das halt so aus Spielen der Kindheit kennt. So diese drohende Bestrafung, die setzt einen natürlich schon mal von Haus aus total unter Stress oder unter Anspannung. Und dadurch entsteht aber auch immer halt so ein ganz lustiges Hin und Her. Ne? Wenn der andere bestraft wird, dann lacht natürlich der die Strafen nicht abkriegt. Und der andere quiekt aber vor Vergnügen, weil das ist ja jetzt auch nicht so dramatisch von den Schmerzen. Und es entsteht einfach eine ganz, ganz witzige Interaktion zwischen den beiden Spielern. Und das führt dann halt auch dazu, dass immer Leute stehen bleiben und gucken und das beobachten und dann bildet sich meistens halt eine Traube auch um die Maschine dann.
Ist denn das eine Lust am Schmerz oder eine Lust an der Grenzerfahrung, was die Leute daran hält oder vielleicht sogar dazu bringt, sich zu verletzen? Es gab ja auch fast schon eine Eskalation mit norwegischen Jugendlichen, wie ich nachlesen konnte.
Ja, das ist schon relativ unterschiedlich. Ne? Manche Leute spielen das einmal, kriegen irgendwie einen Stromstoß und fassen das Ding nie wieder an. Andere spielen es halt irgendwie ein paar Mal und finden es ganz lustig. Und es gibt aber auch welche, die sehr ernsthaft damit umgehen, die quasi das gar nicht mehr, wo man das Gefühl hat, das macht gar keinen Spaß mehr, sondern es geht nur noch um das Gewinnen. Also man kann ganz schön eigentlich so unterschiedliche Charaktere auch erkennen beim Spiel an der Pain Station.
Und in Norwegen war es eben ganz konkret so, dass Jugendliche sich wirklich bis zur Verletzung da gegenseitig getrieben haben. Was war denn da los?
Ja, ich weiß nicht, die waren auch so Gothic-Kids, die generell schon, glaube ich, so ein bisschen morbiden Hang hatten, und die sind einfach täglich in das Museum gekommen und haben da immer gespielt, und das ging bei denen wirklich so weit, dass dann die Hand aufplatzte und Blut floss quasi, weil die Peitsche halt immer wieder täglich auf dieselben Stellen geschlagen hat.
Also ist es auch durchaus mit Nebenwirkungen, was Sie da gemacht haben. Sie touren damit aber seit 15 Jahren, Herr Reif. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, okay, das gab mal irgendwie ein Interesse daran. Jetzt aktuell steht auch die Pain Station in der Ausstellung No Pain, No Game im Kommunikationsmuseum in Frankfurt, wo auch insgesamt 10 Ihrer Installationen zu sehen sind. Kommt man denn ohne Schmerzmittel durch die Ausstellung?
Ja, auf jeden Fall kommt man ohne Schmerzmittel durch die Ausstellung. Ja, bei der Pain Station ist es tatsächlich so, dass wir waren in der Harald-Schmidt-Show damit, wir waren aber auch im MoMA in New York damit. Also wir haben da so ein breites Spektrum eigentlich quasi beglückt mit dieser Maschine. Das ist schon für uns natürlich auch toll zu sehen.
Als Grenzgänger offensichtlich. Aber die anderen Installationen sind ja, das dreht sich nicht alles um Schmerz.
Nee, gar nicht. Bei uns geht es eigentlich immer stark um das Spiel und auch um die Interaktion mit anderen Leuten durch die Maschine. Und wir versuchen aber immer quasi weg vom Bildschirm und von dieser Vereinsamung, die eigentlich so an diesen digitalen Geräten in der Regel stattfindet, den Körper wieder stärker mit einzubeziehen und einfach da eine ganz andere Erfahrung zu ermöglichen. So gibt es 2 Installationen, die man über Gesang steuert. Das eine macht man auch quasi kooperativ. Das heißt, man muss dann gemeinsam singen, um eine Kugel durch ein Labyrinth zu steuern. Oder eine andere Arbeit, da steckt man den Kopf von unten in den Flipper und ist quasi innerhalb des Flippers und spielt den, ja, so wie eigentlich ein Ego-Shooter von der Perspektive, aber es ist halt ein mechanischer Flipper. Oder wir haben einen Boxsack, wo man durch Schläge quasi Musik erzeugen kann. Und so sind unsere Arbeiten halt eigentlich immer so eine Auseinandersetzung mit der Interaktion mit dem Computer, aber eben unter Einbeziehung aller möglichst vieler Sinne des Menschen.
Ganz konkret im Falle der Pain Station ist es aber eben vor allen Dingen die Schmerzerfahrung, die ja im Mittelpunkt steht. Würden Sie sagen, ja, für mich ist nachvollziehbar auch Schmerz so eine, sagen wir, eine Urlust des Menschen, dass, wenn sie in so einer spielerischen Art und Weise präsentiert werden kann?
Ja, ich denke mal, klar, bei der Pain Station ist der Vorteil, dass das alles in einem sehr kontrollierten Umfeld stattfindet. Ne? Man kann das eigentlich sehr gut einschätzen, jetzt auch so für sich selber. Und Schmerz ist ja auch im Sport zum Beispiel, ist immer das Risiko, sich zu verletzen und Schmerzen zu empfinden, jetzt gerade bei Extremsport auch, wo man ja dieses Risiko auch bewusst in Kauf nimmt. Ne? Und bei der Pain Station ist es aber so, das Umfeld ist so geregelt, dass man eigentlich sehr gut selber einschätzen kann, wann höre ich auf und wann ist der Schmerz für mich zu doll. Das heißt, man läuft jetzt nicht Gefahr, wirklich stark verletzt zu werden. Also man kann sich da so selber so ein bisschen reinentwickeln auch und gucken, wie weit kann ich selber oder möchte ich selber gehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Reiz eigentlich ausmacht, dass es so ein kontrolliertes Umfeld ist, was man sehr gut einschätzen kann.
Schmerz erleben als Teil von Kunst, auch nicht ganz ohne Nebenwirkungen und Risiken. Vielen Dank, Tilman Reif, einer der Künstler, die für die Ausstellung No Pain, No Game verantwortlich zeichnen, zurzeit im Kommunikationsmuseum in Frankfurt zu sehen und zu fühlen. Und das war der Tag für heute. Schmerzhaft ging diese Woche zu Ende, aber vielleicht ja auch mit neuen Perspektiven auf den Schmerz, die wir eröffnen wollten. Schmerzfrei durchs Leben bleibt eine Illusion, so viel ist klar geworden, aber es gibt viel mehr als die universell wirkende Pille. Viel anderes kann helfen, unter Umständen auch mit der Pille zusammen, das Leben mit Schmerzen zu akzeptieren. Und so geht es weiter hier in HR2 Kultur. Nach den Nachrichten, die hörbar, wenn Sie von uns noch nicht genug haben, finden Sie die Sendung zum Nachhören unter hr2kultur.de oder Sie schalten die Wiederholung ein in HR Info ab 22.05 Uhr. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Rainer Dachselt, Barbara Henke, Claudia Sauter und Dorothea Schuler. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie schmerzfrei durchs Wochenende.
man called Miles. But seems to me he's gonna be around for a long while. Cause he's a multi-talented and gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me. Cause I'm the lover until your girl to throw a kiss to me. And hop in bed and have a fight with the pillow. Turn off the lights and let the J give it to you. And let the trumpet blow as I kick this. This rap is fundamental and Miles sounds so wicked. A little taste of the beatbox sound with the backdrop of doo-hop. And this is why we call it the doo-bop, the doo-bop.
Specific, he rip, rage, and roar. No time for watching Andy Griffith. You can, all you want. Go ahead. While he take the doo hop, I mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop. Easy Moby will cream you like the nougat. And usually we do our butts as Miles wanna cool out. You can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo.
Just kicking that doo bop sound. Just kicking that doo bop sound.
This one is the doo bop.
Just kicking that.